Ein Paradoxon könnte man vereinfacht als Widerspruch in sich selbst beschreiben. Und zum Bibelparadoxon im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb begrüßt jetzt Leon Bichler aus München. Bibelparadoxon heißt diese Sendung deshalb, weil es sowohl innerhalb der Bibel als auch im Volksglauben und in der Theologie auf den ersten Blick einige Inhalte gibt, die ziemlich widersprüchlich scheinen. Beispiele dafür sind, dass die Bibel nach mehrheitschristlicher Auffassung etwa nicht nur Wort des unfehlbaren Gottes ist, sondern auch Text, der von fehlbaren Menschen verfasst wurde. Wie wir in der letzten Ausgabe hörten, es gibt nicht nur einen, sondern gleich zwei Berichte von der Schöpfung des Menschen und der Welt in der Bibel, die einander teilweise sogar zu widersprechen scheinen. Ein anderes widersprüchlich scheinendes Faktum ist, in ein und derselben Bibel steht nicht nur der berühmte Spruch Gottes Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern auch die göttliche Weisung Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dies sind nur wenige Beispiele für geradezu widersprüchlich scheinende Stellen in der Bibel. Daher widmen wir uns heute im Bibelparadoxon vielen weiteren scheinbaren Widersprüchen innerhalb von Bibel, Theologie und Volksglauben. Und dazu begrüße ich heute erneut einen renommierten Bibelexperten, den sicher schon einige Stammhörer kennen werden. Die Rede ist von dem Buchautoren und Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Und damit an Sie, lieber Professor Berger, ein herzliches Willkommen im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol.
Ja, hallo.
Professor Berger, wir haben zum Ende der letzten Sendung ein großes Thema aufgemacht, nämlich haben wir über Satan gesprochen, Satan in der Bibel und wie sich ja auch die Verständnisweise dort entwickelt hat und wie auch teilweise Satan verschiedene Bedeutungen in der Bibel hatte. Jetzt wollen wir uns noch mehr den Sturz des Satans anschauen, wie er in der Bibel ja auch beschrieben wird. Das ist ja ein wirklich seltsam scheinendes Faktum, denn wenn Satan als Gegner Gottes, als Gegenspieler Gottes zu sehen ist, wie kann er dann eigentlich erst im Himmel gewesen sein und warum wird er dann von Gott rausgeworfen, wenn Gott Satan erschaffen hat?
Ja, dass der Teufel zunächst im Himmel ist und dann hinausgeworfen wird, steht zumindest an zwei neutestamentlichen Stellen. Einmal sagt Jesus selber, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das setzt voraus, dass er sich wohl am Himmel nicht mehr halten konnte und auf die Erde stürzt. Und der andere Bericht steht in der Apokalypse Kapitel 12. Dort streitet Michael gegen den Teufel und dort endet es genauso, dass der Teufel nicht mehr im Himmel ist, sondern auf der Erde. Was ist die Voraussetzung für diese beiden Stellen? Ist die Voraussetzung, dass der Teufel offenbar zunächst zum Hofstaat Gottes gehört, aber dass die Menschen im Laufe der Zeit eine Fülle von Erfahrungen des Bösen und Heimtückischen machen, die sie nicht mehr mit einem Angestellten Gottes verbinden können. Das heißt, das Böse wird einschneidender und gemeiner erfahren. Und daher die Erfahrung Jesu zum Beispiel, nicht der Himmel, der geordnete Hofstaat Gottes ist der Aufenthaltsort des Teufels, sondern die Erde. Und auf der Erde geht es uns ja dank des Teufels ziemlich dreckig. Der Teufel ist so eine Art vom Himmel gefallener Staatsanwalt. Gott lässt ihn rausschmeißen aus dem Gerichtssaal durch Michael. Oder er kann selber sich nicht mehr halten, wie Jesus berichtet. Dann fällt er auf die Erde und tobt seine Wut aus in der Verfolgung von Christen oder in der Besetzung von Menschen in Form von Besessenheit. Das ist der Zusammenhang im Lukas-Evangelium, dass der Teufel auf die Erde gefallen ist und sein Streben nach Gerechtigkeit, nämlich nach Entlarvung des Menschen, kann er im Himmel nicht fortsetzen, aber er tut es dafür auf Erden, indem er die Christen besetzt oder verfolgt. Beides ist aber erst im Neuen Testament. Und die alte Kirche hat nun versucht, das nicht mehr nur mit Jesus zu verbinden, sondern gefragt, wo gibt es vielleicht eine Stelle, die davon berichtet, dass das schon früher passiert ist, weil das Böse ja schon länger in der Welt ist. Und da ist man auf Jesaja Kapitel 14, Vers 12 gestoßen. Und in Jesaja Kapitel 14, Vers 12 wird ein Spottlied über den König von Babylon geboten. Und dort heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallener, strahlender, du Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert? Du hattest in deinem Herzen gesagt, den Himmel will ich ersteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Und so weiter. Es wird also ein Spottlied dort bezogen auf den König von Babel, der mit großen Sprüchen anfängt und als Bettvorleger endet. Er wird dann rausgeschmissen. Das Problem ist nur, dass es sich dort nicht um den Teufel handelt, sondern um einen übermütigen König. Einen übermütigen heidnischen König der übermütigen Weltmacht Babylon schlechthin. Und dem wird solches angehängt. Er wollte so hoch hinaus und wurde dafür bestraft. Das ergibt sich eindeutig aus der Auslegung dieser Stelle und die Exegeten sagen, es geht hier nie und nimmer um den Teufel. Die alte Kirche hat das anders gelesen. Die hat gesagt, wir lesen dieses als eine Beschreibung des Geschicks des Teufels und daher kommt dann die ganze Theorie, die sie überall im Katechismusunterricht gelernt haben, dass der Teufel wegen Hochmut gestürzt ist und zu hoch hinaus wollte und wie Gott sein wollte und deshalb eins auf die Nase gekriegt hätte und den Rest seiner Tage als schäbiger Teufel verbringen müsste. Wahr ist aber, dass im Alten Testament, um es nochmal zu sagen, es nicht um den Teufel geht an dieser Stelle, sondern um eine heidnische Großmacht und deren König. Und dass vom Satanssturz in unserem Sinne erst die Rede ist in Lukas 10 und in Apokalypse 12. Das besagt nichts über die Wahrheit oder die Falschheit, sondern es ist nur eine spätere Wahrnehmung offenbar erst und nicht schon im Alten Testament von Anfang an drin. Das wirft uns an den Anfang der Fragen, woher kommt das Böse? Denn die alte Kirche hat natürlich leidenschaftlich gefragt, wie viele Menschen bei uns auch, woher kommt das Böse? Und man fand einfach die Schlange vor im Paradies und man fand im Buch Hiob und anderswo den Teufel als den Versucher vor. Aber Versucher und Schlange ist noch nicht das abgrundtief gotthassende Böse. Und das ist also eine Sache, die erst im Laufe der Offenbarungsgeschichte den Menschen klarer wurde. So würde ich das heute beurteilen und sagen, im Alten Testament ist die Frage nach dem Ursprung des Bösen nicht beantwortet. Es ist einfach da und der König von Babylon ist auch einfach da. Er ist hochmütig, aber er ist nicht der Teufel. Er ist kein Wesen mit Flügeln und schon gar nicht ein engelhaftes Wesen.
Ist dann der Satan in unserem heutigen landläufigen Verständnis als ja Teufel, als Gegenspieler Gottes eine Erfindung von neutestamentlichen Autoren?
Also Erfindung kann man sowieso nicht sagen. Es geht immer um bestimmte Erfahrungen, die die Menschen mit Gott machen. Und wahr ist, dass die Figur des Teufels im Laufe der Zeit als immer dramatischer, als immer boshafter wahrgenommen wird. Zunächst ist es noch der Versucher des Menschen, der im Grunde genommen im Auftrag Gottes den Menschen testet, wie eine Testfigur. Und die Erfahrung wird dann immer negativer, so dass insbesondere sich der Teufel nach Ansicht der Juden und Christen hinter den heidnischen Großmächten versteckt und durch sie handelt. Und so dass zur Verschärfung der Erfahrung des Bösen auf jeden Fall beiträgt, dass es Israel in der Geschichte immer dreckiger geht und dass Märtyrer geschaffen werden durch heidnische Großmächte schon im Alten Testament und insbesondere dann in der alten Kirche. Also die Erfahrung wird negativer und man kommt immer weniger auf irgendeine positive Funktion. Und deshalb bittet Jesus im Vaterunser, befreie uns von dem Bösen, weil wir nämlich die Versuchung nicht überstehen würden. Vaterunser heißt es ja, führe uns nicht in Versuchung, also führe uns vorbei an der Versuchung, wir können das nicht überstehen, sondern befreie uns von diesem bösen heimtückischen Geist. Er ist der Feind der Menschen und nicht direkt ein Gegner Gottes auf Augenhöhe.
Gibt es denn nicht gerade auch seitens Ihrer Kollegen in der katholischen Theologie die Auslegung oder die Theorie, dass dieser letzte Teil des Vaterunsers hinzugefügt worden sei?
Naja, solche Hypothesen gibt es über jeden biblischen Text. Darauf sich einzulassen, ist meistens ein Ausdruck der Verlegenheit, weil man sich dem Wortlaut nicht stellen will. Ich finde, dass es klüger ist, den Text auszuhalten, wie ihn die Kirche betet und wie er auch im Neuen Testament ja eindeutig steht. Und zu fragen, wie wäre es, wenn Jesus das tatsächlich so gesagt hätte. Nachweisen können wir das nicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Kirche da nicht drauflos fantasiert.
Sie sagten vorhin ja sinngemäß, die Menschen machten die Erfahrung, dass das Böse nicht in der Sphäre Gottes sein könne und deshalb nur auf Erden sein Unwesen treiben könne. Ist also der Spruch Jesu, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren, von Menschen zum Neuen Testament der Bibel hinzugefügt worden? Oder wie ist das dann zu verstehen?
Nein, gerade die liberale Forschung, also die sehr kritischen Exegeten, haben gesagt, das könnte eine Art Berufungsvision Jesu sein. Am Anfang der Wirksamkeit Jesu könnte demnach stehen, die Wahrnehmung mit dem Bösen wird es immer schlimmer und es ist nicht im Himmel nur eine Aufsichtsgröße, sondern es ist eine wirkliche und alltägliche und leibhaftige Gefahr für die Menschen. Und das, diese Erfahrung macht Jesus ja nicht erst am Kreuz, sondern schon in Gestalt von Judas und bei den Versuchungsgeschichten und so weiter.
Sie haben jetzt von der Berufungsgeschichte Jesu gesprochen, also diesen Ausdruck verwendet. Steht es denn nicht schon im Widerspruch zur Göttlichkeit Christi, wenn man annimmt, dass er irgendwann als Mensch ein Berufungserlebnis hatte und dann erst wusste, oh, ich bin Sohn Gottes, ich bin berufen, zur Erlösung der Welt?
Man kann davon ausgehen, dass Jesus im Laufe seines Lebens größere Klarheit darüber gewonnen hat, wer er ist und wozu er da ist. Das spricht ja nichts dagegen. Es wäre, denke ich, naiv anzunehmen, dass schon der dreimonatige Jesus in der Krippe sich aufgerichtet hätte und theologische Vorträge gehalten hätte.
Okay, in diesem Alter sicherlich noch nicht, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade auch die Kindheitsgeschichten über Jesus, die man in den apokryphen Evangelien lesen kann, also etwa im Thomas-Evangelium, ein wenig Einzug halten in die Vorstellungen der Menschen, wenn es eben darum geht, wie man sich Jesus als Kind vorstellt bezüglich seiner Göttlichkeit. Also Thomas von Aquin hat ja auch gesagt, dass Jesus als Mensch auch voll aller göttlicher Fähigkeiten gewesen sein muss, also auch schon allmächtig und allwissend gewesen sein muss. Dann wäre es ja aber ein Widerspruch zu einem Entwicklungsprozess in einem Menschen, oder?
Nun ist das, was der heilige Thomas sagt, noch nicht die ewige Wahrheit schlechthin. Und daneben sind auch andere Meinungen möglich. Und ich finde, dass es gut ist, dass die Kirche sich 4 Evangelien genehmigt hat, in denen ja ganz unterschiedlich über die Geschichte Jesu berichtet wird. Und auch Unterschiedliches über Jesu Anspruch. Zum Beispiel kann man sich an Lukas halten. Da sagt der 12-jährige Jesus, wusstet ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo mein Vater ist, nämlich dadurch benennt sich Jesus selber als Sohn Gottes. Andere haben das nicht. Im Markus-Evangelium etwa geschieht es erst bei der Taufe. Da öffnet sich der Himmel und die Himmelsstimme Gottes sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und da kann man einen Widerspruch konstruieren und sagen, nach dem einen musste Jesus erst getauft werden, und nach dem anderen geschieht es schon beim 12-Jährigen, dass er Bescheid weiß. Ich finde, dass es im Ganzen Wege sind, in denen die Evangelisten es nachvollziehbar machen, wie man darauf gekommen ist, Jesus als Sohn Gottes zu bezeichnen. Was ich gar nicht gut finden kann, sind Leute, die sagen, die Einsicht in Jesu Gottes Sohnschaft sei überhaupt erst nachösterlich.
Sie haben jetzt auch die Taufszene schon angesprochen. Also in der Taufszene ist es ja auch nicht einheitlich in den Evangelien. Zum Beispiel ist dort einmal die Rede davon, dass Jesus selbst den Himmel offen sah und dann auch die Botschaft Gottes, dass er sein geliebter Sohn ist. Und einmal ist die Rede dann davon, als ob Johannes das gesehen hätte. So haben wir häufig im Volksglauben ja auch den Eindruck, dass diese Szene hier der Erweis ist, der Berufung Christi nach außen. Also sozusagen, dass uns Gott da gesagt hat, hier, das ist mein geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hat und nicht eben Jesus selber, wie es aber eben auch in einem Evangelium zu lesen ist, dass das dann nur an Jesus erging. Wie kann man diesen Widerspruch jetzt erklären?
Ja, nach dem Johannesevangelium sogar wird Jesus gar nicht getauft von Johannes dem Täufer, sondern es heißt nur, nach der Taufe des Johannes geschah, dass Johannes darüber Klarheit gewonnen hat, wer Jesus ist. Ich finde es gut, dass die Kirche darauf verzichtet hat, hier einhellig zu harmonisieren. Wir haben es nicht mit widerspruchslosen Protokollberichten zu tun, und selbst wenn sie mit Kriminalisten reden über Protokollberichte von großen Geschehnissen, dann ergibt sich nie eine lückenlose Identität, eine lückenlose Übereinstimmung. Vielmehr wäre das ein Zeichen von Absprache. Und dass so Unterschiedliches berichtet wird, hat man immer schon als Zeichen dafür angesehen, dass die Offenbarung unfassbar ist und immer nur in einzelnen Lichtpunkten wahrgenommen wird. Also alles insistierend darauf, dass die Berichte der Bibel wortwörtlich übereinstimmen müssten, um wahr zu sein, sind im Grunde genommen spießbürgerliche Denkweisen. Weil wir meinen, es müsste sowohl für Jesus als auch für die Zeugen alles lückenlos klar gewesen sein. Das seien lauter naturwissenschaftlich geschulte Polizeiprotokollanten gewesen. In Wirklichkeit geht es darum, dass die Offenbarung so unfassbar ist, dass sie immer nur in einzelnen Punkten aufleuchtet. Und mir sind diese Punkte lieb, so wie sie ein unterschiedliches Verständnis und unterschiedliche Zeugen widerspiegeln.
Jetzt lassen wir doch diese ganzen neuen Informationen rund um die Bibel und den Glauben einmal ganz kurz zacken bei ein paar schönen Melodien. Und gleich sind wir dann wieder zurück mit scheinbaren Widersprüchen aus Bibel, Volksglaube und Theologie. Hier auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Sie haben eingeschaltet zum Bibelparadoxon im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Hier werden hörenswerte und Allgemeinwissen vertiefende Fakten geliefert, die unseren Hörern helfen können, sich selbst und anderen fachkundig auf scheinbare Widersprüche in Bibel und Glaube zu antworten. Und dazu hilft uns unser Bibelexperte, der Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Professor Berger, wir haben jetzt vorhin schon über einige widersprüchlich scheinende Punkte der Bibel gesprochen. Wenden wir uns doch jetzt auch noch ein paar weiteren zu. Also bisher ging es schon um die Rolle Satans in der Bibel, aber auch zum Beispiel um die verschiedenen Taufszenen Christi, die wir jetzt vor der Liedpause zuletzt behandelt haben. Es gibt ja auch noch viele weitere Punkte, gerade auch im Alten Testament der Bibel, die immer wieder umstritten sind, weil sie widersprüchlich zu sein scheinen. Zum Beispiel auch die Erzählung Noahs. Also zum einen gibt es dort eine sehr starke Ähnlichkeit, wie Historiker festgestellt haben, zu ganz alten Texten aus dem Alten Orient, die schon weit vor Verfassung der Bibel existiert haben. Und so denken einige Forscher, dass die Autoren der Bibel da einfach abgeschrieben haben, ein bisschen was dazu gedichtet hätten und dann die Erzählung des Noah draus geworden sei. Wie sehen Sie diesen Vorwurf? Lässt sich das halten, historisch und bibelwissenschaftlich gesehen?
Ja, die richtige katholische Einstellung dazu ist, dass die Wahrheit einen breiten Strom hinterlässt und nicht nur punktuell innerhalb von Kirchenmauern sich ereignet. Und deshalb habe ich mich in Zeit meines Lebens gefreut über alle Parallelen zur Bibel, die es außerhalb gibt. Sei es zum Beispiel die Sintflutgeschichte mit ihren Parallelen im Vorderen Orient oder die Geschichte vom Turmbau von Babel oder unterschiedliche Geschichten über Engel und Teufel. Das alles ist in der Bibel nicht ohne Parallele außerhalb. Die Parallelen müssen nicht irritieren, sondern können bestätigen. Bestätigen, dass hier Menschen Erfahrungen gemacht haben, unter anderem auch außerhalb der Bibel, die in der Bibel dann, und das ist die Besonderheit, auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, auf eine gemeinsame Linie. Das ist die Linie von Adam und Eva bis zu Jesus Christus. Diese Linie ergibt sich nicht für die anderen. Die anderen haben nur Teile davon. Aber dass sie Teile haben, hat mich immer erfreut und bestätigt. Und so geht es mir auch im Gespräch mit Vertretern anderer Religionen, mit den Mohammedanern zum Beispiel, über die Rolle Mariens, dass es im Koran auch über Maria geht, irritiert mich überhaupt nicht, sondern bestätigt mich darin, Maria ist eine total wichtige Figur.
Und dass die Muslime jetzt ebenso mit der Textkritik umgehen, dass sie dann eben sagen, ja, Moment, also da, wo wir überall ähnliche Texte haben wie die Christen oder die Juden, da bestätigen uns diese nur und da haben wir jetzt deswegen noch lange nicht abgeschrieben von den Christen oder den Juden. Da sehen Sie das genau so, das stört Sie da auch wenig, oder?
Also das Problem des Abschreibens ist eines von modernen Dissertationen, wie wir wissen. Abschreiben tut man bei Plagiaten, bei Dissertationen. Aber in der Bibel ist das völlig egal. Entscheidend ist nur, dass etwas wahr ist. Wenn etwas wahr ist, dann kann es tausendmal abgeschrieben sein.
Kann das vielleicht gerade dann auch ein verbindendes Element zwischen den Religionen und Konfessionen sein, diese Gemeinsamkeiten?
Ja, natürlich. Deshalb, es gab in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts einen Pater Prüm, einen Jesuiten, der systematisch Religionsgeschichte so betrieben hat, dass er die Gemeinsamkeiten aufgewiesen hat. Und das habe ich in meiner Jugend studiert und fand es okay, weil es immer fundiert war. Man konnte, wenn man genug Altindisch konnte, die Quellen nachlesen. Und das bestätigt eigentlich meinen Glauben.
Professor Berger, gehen wir ein bisschen weg von diesen textkritischen Fragen hin zu ein paar anders gelagerten, nämlich zuallererst zum Papsttum. Das Papsttum hatte bekanntlich eine recht zentrale Bedeutung in der katholischen Kirche der Gegenwart und es ist ja auch immer viel die Rede davon. In den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte ist davon aber relativ wenig die Rede. Warum ist es denn so und ist das denn kein Widerspruch, dass es jetzt so bedeutend ist und damals scheinbar gar nicht? Ist das Papsttum also nur ein Menschenwerk, das sich im Laufe der Jahrhunderte einfach immer stärker etablieren konnte?
Für das Neue Testament ist es nicht so. Im Neuen Testament, das ist ja anerkannt von allen Konfessionen als die gemeinsame Gründungsurkunde, da gibt es einen Paulusteil, die Paulusbriefe, und einen Petrusteil, nämlich die Evangelien und die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte kommen Petrus und Paulus hervor. Also Petrus ist durchaus in der Gründungsurkunde der zentrale Zeuge. Und die Entstehung der Bibel hängt wesentlich damit zusammen, dass man dieses Zeugnis des heiligen Petrus bewahren will. Dass man in den ersten Jahrhunderten dann häufig wenig vom Papst berichtet, hängt einerseits damit zusammen, dass man die wichtigen Zeugnisse in der Bibel ja hat. Zum anderen damit, dass wir nicht so in Afrika zentriert sind. Die alten afrikanischen Kirchen, wie zum Beispiel die Kopten, hängen sehr intensiv an Petrus. Das glaubt man heute gar nicht. Man denkt, sie wären unabhängig von Rom. Aber Petrus hat eine wirklich über Jahrhunderte fundamentale Bedeutung. für sie. Und wenn man fragt, warum im Westen das Papsttum erst zu seiner wirklichen Höhe im Höhepunkt des Mittelalters gelangt und Innozenz im Dritten und etwa, dann ist die Antwort, dass die Kirche im Westen alle Hände voll zu tun hatte mit Seelsorge. Es gibt aus dem christlichen Altertum tausende von christlichen Inschriften, zunächst auf Griechisch, dann auf Lateinisch, die bezeugen nicht immer zu das Papsttum oder höchst selten, sondern die bezeugen das, womit die Kirche sich abgegeben hat. Nämlich, was wird aus Oma, wenn sie gestorben ist? Und wofür danken wir der heiligen Helena, wenn ein Wunder geschehen ist? Also Fragen, die wir heute als solche der Seelsorge bezeichnen und die uns es bitter nötig wäre, stärker zu beachten. Denn alles Schielen nach oben, sei es auf den nächsten Bischof, sei es auf den nächsten Papst, lenkt ab von dem Geschehen vor Ort. Mir selbst ergeht es so in meinem katholischen Christentum, sind Figuren wie die zuständigen Erzbischöfe von Freiburg völlig unwichtig. Herrn Zollitsch habe ich nie gesehen und seinen Nachfolger auch nicht. Das heißt, meine Sorgen sind einfach andere vor Ort. Ich meine, gut katholisch zu sein, indem ich hier vor Ort das tue, was nötig ist, nämlich mich um die Christianität meiner Nachbarn zu kümmern. Also ich finde, dass die Fixierung auf das Papsttum im Wesentlichen bei uns in die Theologie eingedrungen ist durch das Erste Vatikanum, weil man dann gesagt hat, ja, der Papst ist unfehlbar und darüber haben sich die Leute furchtbar aufgeregt und tun sie bis heute, sodass das ganze Papsttum dahinter verschwindet, hinter dieser einen Frage. Und in Wirklichkeit sage ich immer, kümmert euch doch nicht so viel um die da oben, sondern die Hierarchen sind eigentlich für Hierarchen da. Bischöfe sind für andere Bischöfe da und dass sie sich damit auseinandersetzen und ins Benehmen setzen und zu Konferenzen reisen. Ich bin noch nie zu einer Bischofskonferenz eingeladen worden und hoffe doch, dass mir das erspart bleibt. Denn ich bin nicht für die Bischöfe zuständig und muss die nicht belehren, auch nicht als Professor, sondern es gibt verschiedene Ebenen der Wirklichkeit des Christentums und die Ebene, die uns wegrutscht im Augenblick, ist die Seelsorge. Die überlassen wir de facto häufig den Sekten und Kleinstkirchen und stattdessen sind wir viel zu stark nach oben fixiert.
Hier mal nachgehakt, was denken Sie, was da eine effiziente Verbesserungsmöglichkeit seitens der Kirche wäre? Mehr Geld für Seelsorge ausgeben, mehr Seelsorge einstellen?
Ja, meine Freunde im Priesteramt sagen mir, lieber Herr Berger, weisen Sie doch die Menschen darauf, dass unser Hauptleiden die sinnlose Gremienarbeit ist. Also auch die Pfarrer werden an der Seelsorge konsequent gehindert, dadurch, dass sie wirklich 4 Abende pro Woche Gremienarbeit leisten müssen. In Gremien von Leuten, die meist sowieso alles besser wissen und deren Kinder noch nicht mal mehr getauft, geschweige denn zur Kommunion gegangen sind. Seelsorge ist das Gebot der Stunde und da kann man von dem Christentum in den Missionsländern ganz viel lernen.
Professor Berger, wir haben jetzt gerade über das Papsttum gesprochen und vermeintliche Widersprüchlichkeiten dort. Aber jetzt nochmal zurück, der Sprung in die Bibel. Dort gibt es ja auch eine wilde Diskussion um den Monotheismus, denn dieser ist ja nicht in den ältesten Dokumenten des Alten Testaments vorzufinden, sondern dann erst deutlich später, einige Jahrhunderte nachdem das Judentum schon sich ja gefunden hat, gesammelt hat. Und am Anfang ist in den ersten Schriften der Bibel nur, also auch in den ältesten, in Anführungsstrichen nur von einer Monolatrie die Rede, also sprich, das nennt man die Alleinverehrung Gottes, bei der man jetzt noch nicht ausschließt, dass es zum Beispiel auch andere Gottheiten geben könnte. Also das ist die Position, dass man sagt, oder wie es auch in dem Gebot heißt, ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine fremden Götter neben mir haben oder keine fremden Götter verehren. Also diese Stelle schließt ja noch nicht aus, dass es fremde Götter gibt. Später heißt es dann, dass es eben nur Jahwe gibt, nur Gott. Wie ist dieser Widerspruch in der Bibel zu verstehen? Ist da jetzt einfach auch so eine menschliche Entwicklung, dass man erst dachte, es gibt jetzt mehrere Götter und der Beste ist aber Jahwe, der Gott, den man selber hat. Und erst später dann hat man dann den Gedanken gefasst, ach nee, es gibt eigentlich nur Jahwe, alle anderen gibt's nicht. Ist auch hier wieder Menschenerfindung das Schlüsselwort, das man vorwerfen kann?
Also weder das eine noch das andere ist Menschenerfindung. Mit dem Wort sollte man als Bibelausleger vorsichtig sein, denn da wird ja nicht irgendetwas in die Welt gesetzt wie eine neue Getränkemarke, sondern der Bereich Gottes ist vielfältig von Anfang an. Und das äußert sich in der Zeit Jesu besonders darin, dass der Glaube an Engel sehr stark ist. Michael zum Beispiel, Michael, Raphael, Gabriel, mächtige Engelwesen. Und dann gibt es immer misstrauische Leute, besonders bei Protestanten, die sagen, das sei alles Reste vom Polytheismus und von Vielgottglauben. Aber schon in den Psalmen kann man das gut beobachten und Luther übersetzt es auch brav und genau, wie er ist, dass er fragt, wer ist da unter den Göttern wie du, Herr? Also es gibt unsichtbare, mächtige Wesen, die in der Bibel einfach Elohim, also Gottheiten genannt werden. Warum nicht? Aber nur einer ist unser Gott. Das ist der Punkt. Die Vielfalt des unsichtbaren Bereiches können wir nicht gewaltsam abschaffen. Es gab eine Zeit im Alten Testament, in der man die Einzigkeit und Einheit Gottes besonders betont hat. Das nennt man die deuteronomistische Phase, in der also das Deuteronomium entstand und wo man den einen Kultort Jerusalem auch entsprechend betonte und alles auf die eine Karte zu setzen geruhte. Und so wie aber dieser Druck nachließ, kamen an all die anderen Engel und Gottheiten und Dämonen wieder hoch in neutestamentlicher Zeit. Und die sind zum Teil uralt und lange bezeugt. Und mich würde das nicht stören, weil ich sagen würde, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich in unserem kleinen Menschenverstand fassen lassen. Nur eines ist deutlich. Ein Mensch, der sich verzettelt in seinem Gottesdienst, der die Göttin Ashtera und sonst wen anbetet, der macht sich unglücklich, vor allem schon, weil er gar nicht die Zeit hat, das alles zu tun. Sondern biblisch heißt den einen und einzigen Gott anbeten und anerkennen. Und dass es daneben andere Wesen gibt, die kreuchen und fleuchen, das ist völlig klar. Und ehrliche Zeiten haben damit auch ehrlich gerechnet.
Wie kann es aber dann der einzige Gott sein, wenn Sie sagen, es ist möglich, dass auch noch andere Gottheiten neben ihm existieren?
Ja, das kommt zum Ausdruck im Sprachgebrauch der Bibel. Das ist ja nicht der Professor aus Heidelberg, der das dekretiert, sondern der sagt, das Wort Elohim ist von Natur aus pluralisch und heißt Gottwesen. Und von diesen Elohim gibt es jede Menge. Aber das, der Teufel liegt sozusagen da im Detail. Wenn es etwas gibt, das schon bedeutet, ich erkenne es an und liebe und gehöre diesem Gott. Deshalb heißt das erste Gebot ja, du sollst, ich bin Jahwe, dein Gott, und du sollst Gott fürchten und ihn allein lieben und ehren. Dieses ihn allein, das nennen wir Monotheismus biblischer Art. Und es geht nicht um die Abstreitung der Fülle der Religionsgeschichte. Das kann kein Mensch leisten und das ist auch verrückt.
Sie haben eingeschaltet zum Bibelparadoxon auf Radio Horeb und gleich geht's bei uns noch weiter mit weiteren scheinbaren Widersprüchen aus Bibel und Glaube. Bleiben Sie dran. Leon Bichler begrüßt Sie zum für heute letzten Teil des Grundkurses des Glaubens auf Radio Horeb. Heute hören Sie eine weitere Ausgabe des Bibelparadoxons, der Sendung, bei der wir scheinbare Widersprüche aus Glaube und auch aus Bibel und wissenschaftlicher Theologie behandeln. Dazu ist mir Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg zugeschaltet. Professor Berger, Deuteronomium 17,15 sagt ja, Ausländer seien nicht Brüder. Wie passt das denn dann zusammen mit der Aussage Jesu, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, wenn wir den Willen Gottes tun?
Ja, man darf die Bibelstellen nicht so nebeneinander setzen, als sei das alles zeitlos. Und als ging es um zeitlose Wahrheiten, dann bringt man sich in Schwierigkeiten. Dann scheint es ein Gegensatz. In Wirklichkeit aber geht die Offenbarung weiter. Und zu diesem Weitergehen gehört auch die Unabhängigkeit und das Unabhängigwerden der Religion von der Abstammung. Für das klassische Alte Testament ist der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs der eine wahre Gott, von dem alle Juden abstammen. Und diese Begrenzung, auch die Abstammung, wird im Laufe der Zeit durchlöchert. Und das mit gutem Grund, weil man entdeckt, es gibt Wichtigeres als die Abstammung. Das hatte sich schon angebahnt im Judentum, in der Institution der Proselyten. Die Proselyten sind also Leute, die eigentlich heidnisch sind, aber dann zum Glauben an Gott finden. Und es gibt auch Proselyten, die durch die Liebe dazu kommen, einander Nächste zu werden. Das haben wir im Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samaritaner. wer ist der Nächste dessen geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Die Antwort ist eben nicht der Jude, sondern der Samaritaner, der Barmherzigkeit geübt hat. So dass es hier neue Kriterien gibt. Aber diese Kriterien weisen über die Geburt, über die Abstammung hinaus auf Dinge, die man als wichtiger erkannt hat. Und das ist die wahre Befolgung des Willens Gottes. Es gibt darüber schon eine längere Diskussion im Judentum vor Christus. Das ist wichtig. Man sagt zum Beispiel, es nützt überhaupt nichts, von den Vätern abzustammen. Man muss ihnen ähnlich sein. Das ist der Punkt. Und so ist es auch im Neuen Testament. Es nützt nichts, sich auf Jesus und Gott zu berufen. Es nützt nichts, wenn die Eltern katholisch waren. Man muss Gott ähnlich sein. Das ist das Kriterium. Das gilt auch heute.
Verstehe, also innere Ähnlichkeit als das eigentliche Kriterium vor der biologischen Ähnlichkeit durch die Abstammung.
Ja, das ist ein altes Problem, das schon die Propheten diskutieren und das auch in Ägypten eine Rolle spielt.
Noch zu dieser alten Zeit in Ägypten und vor Ägypten ein scheinbarer Widerspruch, nämlich haben Bibelforscher herausgefunden, dass Midian, also ein frühes Volk in der Antike, den Jahwe-Kult, also die Verehrung Gottes, schon kannte, bevor sich Jahwe Israel offenbart hat. Das kann man sogar in der Bibel selbst nachlesen, nämlich in Exodus 18.
Ich würde sagen, warum nicht? Denn dann hatten die Juden Grund, eifersüchtig zu sein. Man kann doch dem Herrgott nicht einen Maulkorb fangen und sagen, du darfst dich nur Juden seit Abraham offenbaren, sondern wenn es vorher unter diesem Namen auch schon geschehen ist, dann war das Gottes Wille und dann hat das einen guten Sinn.
Aber spricht es dann nicht dagegen, dass die Vätererzählungen dann im Prinzip später entstanden sind und man sagen könnte, naja, also dann haben sie da einfach das so gemacht, wie es auch in Midian schon geherrscht hat, dieser Jahwe-Kult. Und Jahwe hat sich dann eigentlich nicht zuerst Israel zugewandt.
Nein, da sucht man wieder das Ärgernis an der Oberfläche, die besondere Bedeutung der Offenbarung Gottes an Abraham, Isaak und Jakob wird ja doch nun ziemlich deutlich. Sie besteht in dem Befehl an Abraham, wandere aus, vergiss deine Verwandten, und in dem Befehl, opfere deinen Sohn Isaak. Also das Verhältnis absoluten Gehorsams. Das ist biblisch daran. Nicht, dass es irgendwie eine Gottheit gibt, die genauso heißt. Das kann auch Zufall sein. Ich nehme mal an, dass es kein Zufall ist. Aber in der Offenbarung kommt eine besondere Pointe hinzu. Nämlich die Verbindung von Gott und seinem Volk durch Gehorsam. Das gilt jetzt auch. Das sollte man in der beginnenden Fastenzeit wohl bedenken, dass man nicht stolz auf Gott sein kann, es sei denn, man sei ihm gehorsam.
Das Bibelparadoxon unserer Sendung zur Klärung von scheinbaren Widersprüchen in Bibel und Volksglaube neigt sich schon wieder dem Ende zu. Mein besonderer Dank gilt Professor Dr. Klaus Berger. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich auch wieder heute Zeit für uns genommen haben und uns teilhaben ließen an Ihrem, ja, sehr fundierten Wissen zu Bibel und Glaube. Vielen Dank. Auch unseren Hörern ein herzliches Dankeschön fürs Reinschalten und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne als CD bestellen bei unserem CD-Dienst ab Montag kostenfrei unter der Rufnummer 08328 921 120. Die Sendung ist auch herunterladbar als Podcast auf horeb.org. Mein Name ist Leon Bichler und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitagnachmittag. Und mit den besten Wünschen verabschiede ich mich aus dem Studio in München von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.